So, guten Abend von meiner Seite auch. Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, zum ersten Mal nicht nur auf Durchreise in Solingen zu sein, sondern auch tatsächlich ein bisschen wahrzunehmen, wonach es aussieht, auch wenn es so trüb und dunkel ist die letzten Tage. Und vielen Dank auch für dieses Lied, was wir gerade gehört haben. Als er anfing zu singen, hatte ich gedacht, das muss ich übersetzen irgendwie, damit diejenigen, die unsere Sprache nicht verstehen, das auch mitbekommen. Weil tatsächlich, wenn man dieses Lied auf die Problematik von heute Abend überträgt, könnte man sagen, alle Länder, die man kennt, die als entwickelte Länder bezeichnet werden, haben nicht anders gemacht, als das, was Werner gerade beschrieben hat, zu praktizieren. Das heißt, alle sensiblen Bereiche ihrer Wirtschaft zu identifizieren und zu schützen, bis sie eine gewisse Konkurrenzfähigkeit erreicht haben. Erst dann haben sie angefangen zu liberalisieren. Aber man verlangt von den afrikanischen Ländern im Rahmen dieser Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, aber auch von Entwicklungsländern im Allgemeinen, im Rahmen von Freihandel zu öffnen. Und das ist ungerecht. Ich möchte an das anknüpfen, was Werner sagte. Diese Regelung mit dem präferentiellen Marktzugang der Länder Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes in die europäische Gemeinschaft, definiert vor allem mit Abkommen von 1975 in Lomé. Das hat gegolten bis zur Gründung der Welthandelsorganisation. Ab dann hat sich ein Problem ergeben, weil diese einseitigen Präferenzen gegen einige der Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen hat, die Werner sehr gut erklärt hat. Ab dann hat die Europäische Gemeinschaft eine Ausnahmeregelung ausgehandelt, um diese alten Handelspräferenzen aufrechtzuerhalten bis zum Jahr 2000 mit dem Abkommen von Cotonou, was Werner erwähnt hat. Und bei Cotonou wurde dann festgelegt, dass diese Verhandlungen um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen begonnen werden, um mit dem Ziel sozusagen ein Freihandelsabkommen zustande zu bringen, was kompatibel mit diesen Regeln der Welthandelsorganisation sein sollte. Mein Punkt jetzt ist zu zeigen, dass zu diesen Verhandlungen eine gewisse Chronographie gehörte von der EU. Und zu dieser Chronographie gehört ganz im Zentrum zunächst der Faktor Zeit. Zeit als Druckmittel. Die erste Frist für den Abschluss dieser Verhandlungen wurde auf den 31. Dezember 2007 gesetzt. Die Verhandlungen hatten offiziell im Jahr 2002 begonnen. Das heißt, diese Länder hatten zusammen mit der EU 5 Jahre, um diese Verhandlungen zu Ende zu bringen. Das hat dann nicht geklappt. Und es gab eine Phase, in der alle geglaubt haben, nach 2007, diese Verhandlungen würden komplett scheitern. Und in dieser Zeit hat sich die EU eine andere Methode einfallen lassen, ein Druckmittel. Das ist eine zweite Frist, die zum 1. Oktober 2014 festgelegt wurde. Und sie besagte, alle Länder, die bis dahin keine Schritte zur Unterzeichnung oder Ratifizierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen einleiten, würden automatisch den präferentiellen Marktzugang zur Europäischen Union verlieren. Und diese zweite Frist hat zu der Situation geführt, die Werner auch beschrieben hat, dass in den einzelnen Regionen, da sprechen wir vor allem von Afrika, weil die Karibik in der Zwischenzeit schon weich gekocht wurde, Beim pazifischen Raum, das ist eine andere Geschichte. Es gibt bis jetzt ein Abkommen, was mit einer Insel geschrieben, unterzeichnet wurde, mit Fidschi. Aber von der EU-Kommission wird das als Karibik-Abkommen dargestellt, was nur Propaganda ist. Ich spreche da von den afrikanischen Ländern. Diese Frist hat dazu geführt, dass in den einzelnen Regionen Konflikte entstanden sind zwischen den Ländern, die auf diese Initiative alles außer Waffen nicht zurückgreifen können, weil sie Länder mit mittlerem Einkommen sind. Das ist Kenia in Ostafrika, Botswana, Namibia, Swasiland im südlichen Afrika, das ist Kamerun in Zentralafrika, das ist die Elfenbeinküste, das ist Ghana in Westafrika. Diese Länder, um ihren präferentiellen Marktzugang zu verteidigen, haben angefangen, Druck auf die anderen auszuüben. Aber ein anderer Konflikt ist entstanden, das ist innerhalb der Länder selbst, das ist zwischen den exportorientierten Sektoren der Wirtschaft, die auf den europäischen Markt angewiesen sind, und die anderen Sektoren, und das ist die überwiegende Mehrheit der kleinen Produzentinnen und Produzenten, die für den Binnenmarkt produzieren, für die der europäische Markt gar nicht interessant ist, aber die am meisten unter den Auswirkungen der Liberalisierung leiden würden. Aber wir wissen aus der Geschichte, wir wissen auch das aus unseren Ländern hier, dass diejenigen, die exportorientiert sind, die wirtschaftsstärksten sind und sie haben die besseren Zugänge zu den Regierungen. Sie haben Druck ausgeübt auf die Regierungen und das hat zu der Situation geführt, dass bereits 2014 Kamerun ein Interimsabkommen unterzeichnet hat. Westafrika hat auch ein regionales, umfassendes Abkommen unterzeichnet, auch wenn nicht alle Länder damit gemacht haben. 2014 hatten nur 10 der 16 Mitglieder dieser Gemeinschaft unterzeichnet. Und das südliche Afrika und Ostafrika haben jeweils ein regionales, umfassendes Abkommen paraffiert. Jetzt zum Stand der Dinge. 2016, wir haben folgende Situation. Die Region, die Werner auch gezeigt hat, Westafrika, hatte ein Abkommen, was sozusagen 2014 unterzeichnet wurde von einigen Ländern, aber von 3 Ländern bis heute abgelehnt wird. Es geht um Nigeria, es geht um Gambia und es geht auch um Mauretanien. Das ist wichtig, weil Nigeria nicht irgendein Land ist. Nigeria hat mehr als 130 Millionen Einwohner und das ist vor allem mehr als 86% der Wirtschaftsleistung von Westafrika. Das heißt, solange Nigeria Widerstand leistet, läuft nichts. Aber wir haben jetzt aktuell das Problem in dieser Region, dass die EU eine dritte Frist gesetzt hat. Das ist der 1. Oktober 2016. Sie ist sozusagen vor kurzem abgelaufen. Und bei dieser Frist wurde gesagt, alle Länder, die bis dahin keine Schritte zur Ratifizierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen einleiten, verlieren ihren präferentiellen Marktzugang. Und das hätte in dieser Region Westafrika Ghana und die Elfenbeinküste betroffen. Was haben diese 2 Länder gemacht? Das ist ganz aktuell. Sie haben dann auf Interimsabkommen zurückgegriffen, die vor 2009 verhandelt wurde. Diese Abkommen wurden jetzt unterzeichnet und ratifiziert. Und letzte Woche hat auch das Komitee für internationalen Handel des Europäischen Parlaments diesem Abkommen zugestimmt. Aber der Witz an der Geschichte ist, dass der Rapporteur dieses Komitees, der aus Schweden kommt, den Mitgliedern des Komitees gesagt hat, ich empfehle euch zuzustimmen, aber wir würden mit der Kommission verhandeln, damit dieses Abkommen nicht angewendet wird. was eine Verletzung eigentlich der eigenen Regeln der EU wäre. Aber das hat Gründe, auf die ich später zurückkomme. Das betrifft Westafrika. Die zweite Region ist Zentralafrika. Die Situation ist im Moment die folgende. Diese Region besteht aus Ländern wie Kamerun, Äquatorialguinea, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, die Zentralafrikanische Republik. In dieser Region hat nur ein Land ein Interimsabkommen mittlerweile unterzeichnet und ratifiziert, auch das ist Kamerun. Das ist seit 2014. Wobei die Ratifizierung ein Witz ist. Normalerweise ist Ratifizierung ein Akt des Parlaments, es sei denn, das Gesetz sagt, dass ein Kabinett die Ratifizierung auch macht. In Kamerun ist das die Regierung, das Parlament, aber diese Ratifizierung hat im Präsidialamt stattgefunden, ohne die Beteiligung der Parlamentarier der Opposition. Aber das, wie im Fall vom pazifischen Raum, wird dieses Abkommen von Kamerun als Zentralafrika-Abkommen dargestellt von der Europäischen Union. Wenn die auf die Homepage der EU-Kommission gehen, würden sie sehen, dass da steht Zentralafrika-EPA, aber unterzeichnet nur als Interimsabkommen von Kamerun. Das hat damit zu tun, dass die EU-Kommission angesichts des Widerstands, den es gab, in dieser Region irgendwann, ich würde sagen fast mit Korruption, ein Land allein, Kamerun, ermutigt hat zu unterzeichnen, mit der Hoffnung, Kamerun würde es schaffen, alle anderen zu überzeugen, auf diesen Zug aufzuspringen. Und diese Rechnung ist nicht aufgegangen, weil Kamerun sich eine blutige Nase gerollt hat. Alle Länder, die drumherum sind, haben kein Problem damit, unter dem allgemeinen Zollsystem GSP zu verhandeln. Das betrifft Kongo-Brazzaville, das betrifft Äquatorialguinea, aber auch Gabun. Zentralafrika und Kongo-Kinshasa gelten als am wenigsten entwickelten Länder. Sie hätten nichts zu verlieren. Wir gehen von da auf eine Region, die auch auf der Karte zu sehen war, die heißt Ost- und Südliches Afrika. Zu dieser Region gehören Länder, die südlich von Tansania sind, zum Beispiel Zimbabwe, Sambia, Malawi, Mauritius, die Seychellen, die Komoren, aber auch Länder, die nördlich sind, wie Äthiopien und Eritrea. Seltsame Einteilung, aber das ist irgendwie, das entspricht der Logik der Europäischen Union. Diese Region hat auch seit 2009 ein Interimsabkommen, was auch mittlerweile ratifiziert wurde, und die Anwendung hat auch seit 2009 begonnen. Aber es wurde nicht von allen Ländern unterzeichnet und ratifiziert. Sambia zum Beispiel, aber auch Malawi und alle anderen, die nördlich von Kenia sind, sie sind nicht Teil von diesem Interimsabkommen. Die nächste Region ist das südliche Afrika. Diese Region besteht aus der Logik der Europäischen Union aus 8 Ländern. Werner hat das schon gesagt, als afrikanische Region hat sie 15 Länder. Von Tansania über die Demokratische Republik Kongo bis nach Südafrika und dazu die Inselstaaten des Indischen Ozeans. Die Europäische Union hat diese Region auf 8 reduziert, aber schon früh in den Verhandlungen hat Angola gesagt, wir machen nicht mit. Wir sehen kein Interesse in diesen Verhandlungen, wir machen nicht mit. Es waren 7 Länder geblieben. Diese Region bietet sozusagen in Afrika das einzige umfassende regionale Abkommen, was bis jetzt unterzeichnet worden ist. Das wurde am 10. Juni in Kasane im Norden von Botswana unterzeichnet. Und seit dem 10. Oktober hat auch die provisorische Anwendung dieses Abkommens begonnen, weil der Europarat dem auch zugestimmt hat. Was kommt auf europäischer Ebene, ist sozusagen jetzt die Ratifizierung auf europäischer Ebene und dann später, wahrscheinlich im nächsten Jahr, die Ratifizierung in den Mitgliedstaaten. In Afrika selbst hat die Ratifizierung in Botswana, Namibia, Swaziland schon stattgefunden. In drei Ländern muss sie noch gemacht werden, das ist Südafrika, das ist einmal Mosambik und das ist Lesotho. In Mosambik bezweifle ich, dass das gemacht wird, weil Mosambik der größte Verlierer bei diesem Abkommen ist. Die letzte Region im Blick auf diesen Überblick ist Ostafrika mit Kenia, Tansania, Ruanda, Burundi, Uganda, wo sie seit März diesen Jahres gehört auch der Südsudan dazu. In dieser Region sieht die Situation so aus, dass 2014 die Region insgesamt ein Abkommen paraffiert hat. Die Unterzeichnung sollte im Juli erfolgen in Kenia am Rande der UN-Konferenz zur Handel und Entwicklung. Diese Unterzeichnung hat nicht stattgefunden aufgrund vom Widerstand von Tansania und Uganda. Ein zweiter Termin wurde auf August gesetzt. Auch bei diesem Termin hat das nicht geklappt. Was im Moment der Stand der Dinge ist, ist, dass Kenia im Alleingang dieses Abkommen unterzeichnet hat, zusammen mit Ruanda. Das ist im August erfolgt. Und jetzt im Oktober hat Kenia dieses Abkommen auch ratifiziert. Das Parlament hat das gemacht. In Ruanda ist das nicht erfolgt. Aber der Punkt ist, dass das ostafrikanische Abkommen ein regionales Abkommen ist. Das heißt, es darf nur in Kraft treten, wenn es von allen Ländern zumindest unterzeichnet wird. Und zu dieser Unterzeichnung wird es zumindest ab absehbarer Zeit nicht kommen, aufgrund des Widerstands von Namibia oder von Tansania. Und damit komme ich auf den zweiten Teil meines Beitrags und ich mache den Kurs, damit wir Zeit für Diskussion haben. Wenn Sie sich dieses Bild angucken, was ich da gezeigt habe, würden Sie feststellen, diese Abkommen, sie wurden angekündigt, um zwei Hauptziele zu erreichen. Erstes Ziel, eine progressive Integration der afrikanischen Länder in den Weltmarkt ermöglichen, damit sie reicher werden, weil Freihandel Wohlstand für alle bringt. Und wenn sie integriert sind in den Weltmarkt, können sie dann ihre Probleme besser lösen. Wenn man Vertreter der Generaldirektion für Handel der EU-Kommission hört, hört sich das an, wie als ob es ein humanitäres Programm für Afrika wäre. Zweites Ziel, regionale Integration. Sie sollten die regionale Integration voranbringen. Beide Ziele sind verfehlt im Moment, vor allem das zweite, im Blick auf regionale Integration, weil wenn man sich zum Beispiel Westafrika allein anguckt, es ist dort ein Chaos entstanden, weil diese Region alleine vier verschiedene Handelsregimes hat im Moment. Nigeria mit dem allgemeinen Präferenzsystem, Kap Verde, was General System of Preferences Plus genannt wird, das allgemeine System, Präferenzsystem Plus, das heißt, sie haben deutlich mehr Erleichterungen, was Zugang zum EU-Markt angeht. Dann haben wir Ghana und die Elfenbeinküste mit dem Interimsabkommen und wir haben alle anderen, die durch die Initiative Alles außer Waffen einen Marktzugang haben. Aber wenn wir die Gründe für die Ablehnung vertiefen, möchte ich zwei Beispiele aus zwei Ländern, die den Widerstand verkörpern, nehmen. Zunächst Landwirtschaft. Nigeria zum Beispiel argumentiert, Wir können dieses Abkommen nicht unterzeichnen im Moment, weil dieses Abkommen den langfristigen Interessen Nigerias widerspricht. Im Blick auf Landwirtschaft. Im Moment, wenn Sie Nigeria besuchen, vor allem die Grenze zwischen Nigeria und Benin, werden Sie möglicherweise ein Spektakel erleben. Jeden Tag werden Tonnen von Hühnerfleisch verbrannt. Und zwar, wenn man sich die Importe von Benin anguckt, das sind die Tonnen, die jedes Jahr importiert werden, von der EU auch unter anderem, nach Benin. Wenn man diese Menge auf die Bevölkerung unterbricht, könnte man sagen, jede Person in Benin müsste pro Tag 5 Kilo Hähnchenfleisch essen, um diese Menge zu rechtfertigen. Aber das essen sie nicht. Aber die werden importiert, um nach Nigeria weiter zu exportieren. Aber Nigeria hatte sehr viele Kapazitäten aufgebaut, um die Produktion von Hähnchenfleisch selbst zu gestalten. Und sie haben versucht, durch Importverbote diese Hähnchenteile rauszuhalten. Das ging nicht. Und jetzt greifen sie dich zu dieser harten Methode. Aber wenn die EPAs umgesetzt werden, muss Nigeria, was im Moment sehr hohe Zölle hat, Zollsätze im Vergleich zu anderen Ländern in der Region, auf das Niveau der gesamten Region kommen. Und das heißt, diese Hähnchenteile, die in Europa zum Teil als Abfallfleisch gelten, würden ganz legal in den nigerianischen Markt eindringen und den Markt kaputt machen, wie das jetzt schon der Fall ist in Ghana, in der Elfenbeinküste und in vielen anderen Regionen, nicht nur Länder, nicht nur im Blick auf Hähnchen, sondern auch im Blick auf Schweinefleisch, im Blick auf Zwiebeln, im Blick auf Tomaten und im Blick auf viele andere Produkte. Tansania zum Beispiel argumentiert, wir können dieses Abkommen nicht unterzeichnen, weil der industrielle Plan, den wir ausgearbeitet haben als Tansania, gefährdet wäre. Wir wollen unsere Ökonomie so diversifizieren, dass wir zumindest was die Softindustrie angeht, so viel wie möglich selbst produzieren, die Verarbeitung vor Ort machen. Aber wenn wir unsere Märkte jetzt für 82% der Zolllinie öffnen für die Europäische Union, können wir nicht diesen Plan aufrechterhalten, weil unsere Produkte der Konkurrenz aus der EU nicht standhalten kann. Und Tansania sagt noch dazu, Brexit muss auch in die Waagschale geworfen werden. Brexit, weil, wenn man sich die Exporte aus Ostafrika anguckt, Richtung Europäische Union, 28% der Produkte, zum Beispiel aus Kenia, nach Europa landen in Großbritannien. Das heißt, wenn wir als Ostafrikaner 82% unseres Marktes öffnen und dazu wichtige Bereiche wie Fischerei gar nicht schützen, weil die Liste der sensiblen Produkte so klein ist, und aber auf der anderen Seite zieht sich Großbritannien zurück und damit auch 28% unserer Exporte, sind wir Verlierer. Die USA haben das gleiche Problem, aber nur mit 18% der Exporte, die nach Großbritannien gehen. Und die USA sagen im Rahmen von TTIP, wenn das so ist, würden wir unser Marktangebot revidieren. Und so mehr für Länder, die 28% der Exporte nach Großbritannien bringen. Und in diesem Abkommen, das ist auch eines der Argumente für Tansania, gibt es die sogenannte Rendezvous-Klausel, die alle Themen auflistet, die im jetzigen Warenhandel nicht beinhaltet sind, aber zu denen die Verhandlungen 6 Monate nach dem Inkrafttreten des Güterabkommens aufgenommen werden müssen. Und da sind Dienstleistungen, Wettbewerbregeln im Investitionsregeln, Schutz des geistigen Eigentums, öffentliches Beschaffungswesen, Datenschutz, all diese Themen, über die die Entwicklungsländer auf multilateraler Ebene, auf der Ebene der WTO, nicht verhandeln wollten. Und jetzt will die EU-Kommission diese bilateralen Abkommen nutzen, um diese Themen durchzuboxen. Mein letzter Satz bezieht sich auf die Überschrift der Veranstaltung. Es wird gefragt, moderner Kolonialismus. Ich würde auf diese Frage mit Ja antworten. Ich antworte mit Ja, weil als einer, der diese Verhandlungen sehr intensiv begleitet hat, ich bin bei vielen internationalen Konferenzen gewesen, ich kenne viele Unterhändler aus afrikanischen Ländern persönlich. Viele von ihnen sind Freunde von mir geworden. Ich kann Ihnen zusichern, das sage ich Ihnen als deutsche Bürgerinnen und Bürger, seit der Kolonialzeit gibt es kein Thema, was die Beziehungen zwischen Afrika und der Europäischen Union so sehr belastet hat, wie dieser Freihandelsabkommen. Da ist sehr viel Porzellan, wie man auf Deutsch sagt, zerschlagen worden. Und um das wieder gut zu machen, wird es einiges an Anstrengungen bedeuten. Weil, was diese Abkommen mit sich bringen, ist, dass alle Möglichkeiten, die die Länder haben, um sich zum Beispiel zu schützen gegenüber externen Schocks, sie werden komplett eingegrenzt durch die sogenannte Stillstandklausel, die die Zölle einführt. Durch die Meistbegünstigungsklausel, die Werner schon erklärt hat, wird gewährleistet, will die EU dafür sorgen, dass diese Länder Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes keine strategischen Partnerschaften mit Drittländern eingehen können. Und damit im Blick sind Länder wie China, Indien, Brasilien. Und wir wissen aus der jüngsten Geschichte, dass die Beziehungen zu diesen Ländern immer stärker werden und dass das Handelsvolumen mit diesen Ländern immer stärker wird. Und das Handelsvolumen mit Europa war auf einem absteigenden Axt. Und das wird kürzlich sozusagen anders gemacht. Und es gibt diese Nichterfüllungsklausel, die einen taktischen Bezug auf Menschenrechte organisiert, aber was im Grunde genommen die asymmetrischen Machtverhältnisse, die es gibt, zementiert. Und das ist ein koloniales Stil, weil das Ganze ohne die Erpressung, ohne das Aufeinander-Ausspielen der Länder gegeneinander nicht zustande gekommen wäre. Das wäre auch nicht zustande gekommen ohne bestimmte politische Veränderungen, zum Beispiel in Westafrika, die durch französische Interventionen, zum Beispiel in der Elfenbeinküste, zustande gekommen sind. Und das ist ein koloniales Stil, weil diese Abkommen die Eliten in Afrika von den Massen entfremden. Menschen haben ganz genau registriert, was da passiert ist. Massenbewegungen haben sich gebildet, waren auf den Straßen, um gegen dieses Abkommen zu protestieren. Sie kommen trotzdem zustande. Was das bewirkt, ist eine Delegitimierung der Politik und der Eliten, weil die Menschen ganz genau registrieren. Wenn wir feststellen, wir verlieren Staatseinnahmen durch diese Abkommen, durch das Verbot der Exportsteuer, die die EU durchgesetzt hat. Afghanistan verlieren wir 380 Millionen Euro pro Jahr. Die EU sagt, wir kompensieren. Aber aus dem Kompensationsfonds haben wir nur 75 Millionen pro Jahr. Aber trotzdem gehen sie als Elite, sie unterzeichnen sowas. Die Menschen registrieren das und das verursacht eine Krise in die Institutionen. Und das ist nicht anders als das, was in Berlin 1885 gemacht wurde, als ohne die Menschen, um die es ging, dabei zu haben, über willkürlich über die Grenzen Afrikas entschieden wurde. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.